Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.
Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Franziska Walser. Die heutige Episode wird möglich gemacht durch unseren Partner und Unterzeichner der Deklaration Positiv arbeiten, Gilead Sciences. Gilead Sciences hat bei der inhaltlichen Konzeption und der Auswahl unserer heutigen Gesprächspartnerin mitgewirkt. Es geht heute um die Teilhabe von HIV-positiven Menschen am Arbeitsmarkt. Dass wir überhaupt über diese Dimension von Diversität sprechen können, ist ein großer Glücksfall und ist das Ergebnis intensiver medizinischer Forschung. Als das HIV-Virus im Jahr 1983 entdeckt wurde, kam die Diagnose noch einem Todesurteil gleich. Die Viren vermehrten sich rasant und führten dann zum Ausbruch von AIDS, einem Immunschwächesyndrom mit Folgeerkrankungen wie Tumoren und Lungenentzündung. Seit 1996 gibt es die antiretrovirale Kombinationstherapie, die verschiedene Medikamente kombiniert. Und seitdem ist eine HIV-Infektion kein Todesurteil mehr, sondern bei rechtzeitiger Diagnose und richtiger Behandlung eine chronische Krankheit. Die Betroffenen können ein langes und relativ normales Leben führen und sie können arbeiten. Zwei Drittel aller HIV-positiven Menschen sind erwerbstätig. Aber viele haben Angst davor, am Arbeitsplatz offen mit der Krankheit umzugehen. Wie können Unternehmen für Menschen mit HIV ein sicheres Arbeitsumfeld schaffen? Darum geht es heute im Agenda-Podcast. Diese Folge entsteht im Rahmen der Diversity-Konferenz 2024 von Charta der Vielfalt e.V. und dem Verlag der Tagesspiegel. Bei mir im Agenda-Studio ist jetzt Silke Eggers. Sie ist Referentin bei der Deutschen AIDS-Hilfe und leitet dort unter anderem das Projekt Positiv arbeiten. Hallo Frau Eggers.
Hallo.
Sie arbeiten ja schon seit den 1980er Jahren erst ehrenamtlich und dann hauptamtlich in der AIDS-Hilfe. Und es ist ja schon beeindruckend, was sich in der Zeit getan hat. Also wir hätten vor 20 Jahren dieses Gespräch letztendlich nicht geführt über Menschen mit HIV am Arbeitsplatz. Vor 20 Jahren wäre es noch kein Thema gewesen wahrscheinlich.
Ein Thema ist es auch damals schon gewesen, aber eben in einem ganz anderen Zusammenhang. Damals ging es darum, eher Menschen, die mal erkrankt waren, wieder in den Arbeitsleben zu kriegen oder Menschen mit Beeinträchtigungen durch ihre HIV-Infektion im Arbeitsleben zu halten. Heute reden wir davon, dass HIV im Arbeitsleben überhaupt kein Thema mehr ist, weil wir haben so viele gute Nachrichten auf der medizinischen Seite bei HIV.
Es hat sich ja auch was in rechtlicher Hinsicht getan. Also zum Beispiel wurde durch ein Urteil geklärt, dass Menschen, die mit HIV leben, unter den Schutz des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes stehen. Was bedeutet das denn konkret für die Betroffenen und aber auch eben für die Arbeitgebenden?
Ja, in dem Fall ging es eben beim Arbeitsgericht um den Fall eines Chemielaboranten, der in der Probezeit wegen seiner HIV-Infektion entlassen worden war. Und es gab schon damals überhaupt keinen Grund, warum der seine Tätigkeit nicht ausüben sollte, weil im Arbeitsleben gab es noch nie Infektionsgefahr über Menschen mit HIV. Und dieses Arbeitsgerichtsverfahren hat dann nochmal gesagt, Menschen mit HIV gelten als Menschen mit Behinderungen, nicht weil sie Beeinträchtigungen haben, sondern weil sie beeinträchtigt werden.
Weil sie diskriminierungsgefährdet sind sozusagen.
Genau, genau. Also in dem Sinne, auch wie die UN-Behindertenrechtskonvention den Begriff Behinderung auch versteht. Es geht nicht darum, was nicht zu können, sondern von der Gesellschaft von außen an etwas gehindert zu werden. Und dort ist klar gemacht worden, darunter fällt HIV und damit fällt HIV an der Stelle auch unter das AGG und macht nochmal deutlich, dass man sich besser wehren kann gegen solche Kündigungen. Das Problem ist immer noch, es sind immer Individualklagen. Wir haben leider kein Verbandsklagerecht. Das heißt, die einzelne Person muss sich auf den Weg machen, diesen langen Klageweg, auch mit den finanziellen Schwierigkeiten, die dahinter stehen können, auf sich nehmen, um das durchzuklagen.
Und Sie könnten als Deutsche AIDS-Hilfe eben nur beraten?
Genau, wir können unterstützen, wir sind dabei und beraten gerne und freuen uns auch, wenn Menschen wie damals dieser junge Chemielaborant den Mut hat, das wirklich zu machen und können da sehr unterstützend dabei sein, aber natürlich nicht den Klageweg auf uns nehmen für die Person. Ja.
Ich habe mal die aktuellen Zahlen nachgeschaut. Also in Deutschland lebten Ende 2023 96.700 Menschen mit HIV und zwei Drittel davon arbeiten, das sind also um die 60.000. Wie viele davon, würden Sie sagen, outen sich denn am Arbeitsplatz überhaupt, wenn man es eben nicht sieht und auch nicht muss?
Es gibt wenige Menschen, die ganz offen mit ihrer HIV-Infektion gerade am Arbeitsleben umgehen. Wir sind immer wieder froh, wir haben tolle Protagonisten, ja zum Beispiel auch für unsere Welt-AIDS-Tags-Aktionen, die mit ihrem Gesicht, mit ihrer Geschichte in die Öffentlichkeit gehen. Und es sind mutige, wenige Personen, die das machen. Wir wünschen uns das viel mehr. So in dem Bereich, das ist ein paar KollegInnen wissen oder so, da sind es bestimmt eine ganze Reihe mehr. Aber generell kann man sagen, die wenigsten Menschen mit HIV sagen es im Arbeitsleben.
Und können Sie noch mal ein bisschen genauer sagen, was kommt da zusammen, warum es die Leute dann eben nicht machen?
Das Bild in der Allgemeinbevölkerung von HIV, mit Allgemeinbevölkerung ist leider auch sagen der Durchschnitt gemeint, also da macht auch vor den Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen nicht Halt, ist hängen geblieben vor 30 Jahren im Prinzip. Und die Realität von, was ist eigentlich heute wirklich wissenschaftlich belegt, wie verläuft eine HIV-Infektion und wie kann sie behandelt werden, und dem Wissen und dem Glauben, was viele Leute haben, klafft immer größer auseinander. Und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse werden einfach nicht komplett zur Kenntnis genommen, weil wir haben mit HIV heute eine chronische, gut behandelbare Erkrankung mit einer ganz normalen Lebenserwartung, wo die Menschen in aller Regel, wie andere chronisch Kranke auch, das Rentenalter erreichen, ein ganz normales Arbeitsleben haben können. Und HIV, habe ich vorhin schon gesagt, ist immer schon ein schwer übertragbarer Virus gewesen. Daran ändert sich Gott sei Dank nichts. Das heißt, es gab auch früher schon gar nicht die Möglichkeit, sich im Arbeitsleben über Kolleginnen als Patientinnen oder so zu infizieren. Es gibt weltweit eine Handvoll Ausnahmefälle im Gesundheitswesen, und auch dort haben in den letzten Jahren keine mehr stattgefunden, weil wir auf der anderen Seite heute eine gute Behandlung, Möglichkeit von HIV haben. Und das Ziel der Behandlung ist immer sozusagen, das Virus unter der Nachweisgrenze zu haben. Und wenn das Virus unter der Nachweisgrenze ist, dann heißt das heute, dass überhaupt keine Übertragung mehr stattfinden kann, selbst beim ungeschützten Sexualleben nicht mehr. Das heißt, Menschen mit HIV, die in Deutschland fast alle in guter Therapie sind und unter der Nachweisgrenze sind, sind nicht mehr ansteckend in keinster Weise. Im Arbeitsleben waren sie es noch nie.
Sie haben jetzt gerade diesen Vergleich genannt mit chronischen Krankheiten, also sagen wir mal Diabetes, Morbus Crohn, hat aber trotzdem HIV nochmal ein anderes Stigma, weil man eben gleich im Kopf hat, es ist unter anderem über Sexualkontakt übertragbar. Weiß ich nicht, vielleicht so ein Vorteil wie, da hätte man sich ja schützen können oder sowas, ne?
Also, genau. Ja. Genau, da haben Sie vollkommen recht. Das ist es. Auf der einen Seite kann man immer sagen, es ist ein Beispiel für eine chronische Erkrankung eigentlich und hat die gleichen Vorurteile und Ängste, die andere chronische Erkrankungen auch haben. Und dann kommt bei HIV eben noch oben drauf, es ist eine sexuell übertragbare Erkrankung. Es wird gleich in die sogenannte Schmuddelecke gerne wieder getan, dass dann gesagt wird, oh Gott, wie hat sich denn jemand infiziert? Das muss ja an seinem Lebensstil legen, und dass dann gleich die Vorurteile an der Stelle auch, es sind entweder alles schwule Männer oder die nehmen alle Drogen oder die haben sich alle prostituiert, auf jeden Fall gleich in den Köpfen wieder mit drin sind und damit ganz viele Diskriminierungsthemen auf jeden Fall gleichzeitig angesprochen werden.
Das ist eigentlich das, was wir oft haben, auch hier, wenn wir über Diversität sprechen, diese Verschränkung von den Ebenen, ne? Dass man sagen kann, da verschränkt sich einmal eine Behinderung, die sehr leicht ist, aber mit einer sexuellen Identität möglicherweise oder
genau.
Sowas. Ne? Das kommt dann zusammen.
Genau.
Ja. Ja. Wenn wir jetzt bei diesem Vergleich sind mit anderen chronischen Krankheiten, was ist denn mit den Bedarfen? Also es gibt ja zum Beispiel diese Sache, dass man mehr Urlaubstage zum Beispiel hat am Arbeitsplatz oder dass man freigestellt werden muss für Arzttermine und sowas. Ist das was, worauf Menschen, die mit HIV leben, Anspruch haben und was sie brauchen auch?
Also auf die gesetzlichen Grundlagen haben die meisten Menschen mit HIV heute überhaupt keinen Anspruch mehr, weil das sind alles Ansprüche, die man bekommt, wenn man einen Schwerbehindertenausweis und einen Grad der Behinderung hat. Und die HIV-Infektion an sich macht noch keinen Grad der Behinderung, der diese 50% und damit diesen Schwerbehindertenausweis und diese Nachteilsausgleiche beinhalten würde, wie mehr Urlaub oder solche Sachen. Das können einzelne Menschen haben aufgrund, dass sie an anderen Sachen erkrankt sind, dass sich was kumuliert hat, dass sie älter geworden sind oder auch, dass sie schon mal wegen einer HIV-Infektion sehr krank waren, bevor sie dann in die medikamentöse Behandlung kamen vielleicht. Aber die meisten Menschen mit HIV heute und vor allen Dingen auch die meisten, die im Arbeitsleben stehen, haben das nicht und brauchen es in dem Sinne auch nicht, dass sie ja genauso arbeitsfähig sind wie ihre Kolleginnen. Was sie angesprochen haben, sind so Sachen wie, ich brauche mal frei für einen Arzttermin. Wenn die HIV-Infektion gut behandelt ist, sind die Arzttermine in der Regel alle 3 Monate. Das ist nicht so wahnsinnig viel im Jahr, aber für manche ja mit Aufwand verbunden, weil vielleicht der nächste HIV-Arzt doch weiter entfernt ist, man dorthin fahren muss. Und dann ist es eher so, die Kolleginnen fragen dann, warum fährst du dann schon wieder in die Stadt XY zum Arzt? Wir haben doch vor Ort auch gute Ärzte und so. Und dann kommt man in die Erklärungsnot, warum macht man das? Was andere Menschen eben nicht haben, die offen mit ihren Erkrankungen umgehen können.
Und das wäre dann auch ein Anreiz, eben damit offen umzugehen am Arbeitsplatz, weil dann das wegfällt, dieses ganze Versteckspiel zum Beispiel.
Genau, das wird ganz häufig als Belastung erlebt und von den Leuten auch zurückgemeldet, dass gerade dieses, sie dürfen einen großen Teil ihres Lebens nicht erzählen, andere erzählen, wir waren am Wochenende da und da und dann ist es schon, dass sich viele Menschen, die vielleicht auch als schwul noch nicht geoutet sind, sich nicht trauen zu sagen, ich bin mit meinem Freund unterwegs gewesen, dann zum Beispiel ist jemand vielleicht in der Selbsthilfe unterwegs oder ist auf einem positiven Treffen gewesen, traut sich das nicht zu erzählen, weil dann die HIV-Infektion gleich wieder ein Thema wäre und von daher ist so dieses Versteckspiel, ich darf große Teile meines Lebens, die mich ausmachen, nicht erzählen und kann auch vielleicht meine Ängste, die ich da ja auch vielleicht habe, nicht mit anderen teilen. Ich verbringe aber viele Stunden meines Lebens mit meinen Kolleginnen, ist ein großes Hindernis für viele.
Wir haben ja diesen scheinbaren Widerspruch, dass wir jetzt sagen, also die Krankheit spielt eigentlich keine Rolle, die sexuelle Orientierung sollte auch möglichst bedeutungslos sein auf der Arbeit. Und aber eben um zu dieser Normalität zu sprechen, braucht es viele Leute, also um zu dieser Normalität zu kommen, muss es ein Thema sein. Ne? Also damit es kein Thema sein kann, muss es ein Thema sein. Das ist ja so ein bisschen widersprüchlich auf den ersten Blick. Wo setzen Sie denn an? Also reicht es bei den Betroffenen anzusetzen oder muss es zwingend auch von den Arbeitgebern kommen?
Es muss zwingend von den Arbeitgebenden kommen, weil um die Sicherheit zu haben, ich kann mich outen, wenn ich das will und kann hier offen darüber reden, brauche ich ja den Rückhalt. Ich habe nicht zu befürchten, dass ich deswegen an meiner Arbeitsstelle Nachteile erfahre. Und dazu braucht es eben die Arbeitgebenden, die von vornherein sagen, wir schaffen ein Klima und machen deutlich nach außen und nach innen, bei uns wird nicht diskriminiert, wir stellen uns hinter unsere Kolleginnen und wenn jemand hier HIV-infiziert ist, dann kann er das sagen, wenn er es möchte. Und dann muss der ein oder andere es vielleicht ja auch gar nicht tun, aber er hat trotzdem diese Erleichterung, er könnte es machen und er weiß, er hat Personen, die ansprechen kann, wenn Diskriminierungen passieren und er weiß, er hat dann den Rückhalt, dass ihm an der Stelle Unterstützung zusteht.
Wie selbstverständlich wird es mitgedacht inzwischen, also bei so einem Diversitätskonzept, also weil es gibt ja viele Sachen, die sich so durchgesetzt haben, wie zum Beispiel wir machen einen Pride Day oder irgendwas. Ist da dieses positiv Arbeiten schon Teil der Diversitätsstrategie selbstverständlich oder noch nicht so durchgesetzt?
Das ist unterschiedlich. Also wir haben inzwischen über 270 Zeichnerinnen hier in Deutschland und da kann man dann sagen, bei vielen ist das durchgesetzt. Darum sind sie ja auch auf die Idee gekommen, positiv Arbeiten zu unterzeichnen. Aber insgesamt ist es das immer noch nicht. Und auch da ist es eben so, dass das dann gleich oft bei vielen mit in das Thema Pride hineingegeben wird. Und da gehört es zu einem Stück auch mit hin und für einen Teil der Leute. Da gehört es aber nicht komplett rein. Und es ist etwas anderes dann an der Stelle noch. Und das wird dann oft auch nicht so differenziert.
Okay, Sie haben jetzt gerade Unterzeichnende gesagt, da müssen wir nochmal kurz erklären, also wie wird man denn Teil von positiv arbeiten?
Ja, Teil von positiv arbeiten wird man relativ einfach. Wir haben eine Deklaration entwickelt, die auch im Netz runterladbar ist, sodass sich jeder die schon mal angucken kann. Und wenn Firmen sich dann auf den Weg machen und sagen, ja, das ist etwas, was wir unterzeichnen, wir bieten sowieso keinen HIV-Test mehr an oder haben es vielleicht bestenfalls auch noch nie getan und wir fragen auch nicht nach der HIV-Infektion. Wir stellen klar, dass Menschen mit HIV bei uns willkommen sind und stellen unseren Mitarbeitenden und gerade auch den Führungskräften auch die aktuellen Informationen zur Verfügung. Und wir haben Ansprechpersonen und wenden uns gegen Diskriminierung. Dann kann das gezeichnet werden. Das heißt, man setzt sich mit uns in Verbindung, muss diese Deklaration dann unterschreiben. Wir brauchen Ansprechpersonen, mit denen wir uns weiter auseinandersetzen können. Und damit ist man dann Teil der Unterzeichnerinnen und wird von uns auch aufgenommen.
Also um das jetzt nochmal so kurz checklistenmäßig sozusagen. Also Ansprechperson ist wichtig.
Ansprechperson ist wichtig, genau.
Mit den Tests, was Sie gerade gesagt haben, also keine Tests machen?
Genau, das ist eine der Voraussetzungen. Also ein HIV-Test gehört nicht zur Einstellungsuntersuchung. Das müsste eigentlich klar sein und es gibt auch keine Richtlinie, in der drin steht, man darf testen oder es gehört zu einer Einstellungsuntersuchung. Es gehört einfach schlicht auch rechtlich nicht dazu. Es wird aber trotzdem häufig noch gemacht. Macht vor allen Dingen natürlich im Gesundheitswesen gerne, obwohl es auch da unnötig ist und nicht gemacht werden dürfte. Es wird dann eben gefragt oder gesagt, einen HIV-Test machen wir auch mit, da sind Sie doch mit einverstanden. Und wenn dann ein Bewerber, eine Bewerberin Nein sagt, weiß man, da ist nichts mehr freiwillig und das wird einem gleich negativ ausgelegt und man kommt in Erklärungsnot dann an der Stelle. Von daher ist wirklich auch unser großer Wunsch, damit endlich Schluss zu machen und zu sagen, es gibt keinen Grund, bei Einstellungsuntersuchungen nach HIV zu fragen und einen Test zu machen. Und daher gehört es auch gesetzlich verboten.
Wie ist das neben dem Gesundheitsbereich mit so anderen Bereichen wie zum Beispiel Feuerwehr, Polizei, Militär? Weil ich weiß zum Beispiel aus Frankreich, dass da sehr lange Infizierte als dienstuntauglich gegolten haben. Das wird jetzt abgeschafft. Wie ist das in Deutschland?
Genau. Das ist das gute Beispiel an der Stelle ist das Militär. Die haben vor einigen Jahren in Deutschland sich schon neu damit auseinandergesetzt, weil sich einfach die medizinischen Grundlagen ja auch verändert hatten. Und von daher ist es da so, dass dort inzwischen Menschen mit HIV auch jeden Dienst versehen können und auch arbeiten können, während es bei Polizei, Feuerwehr und bei den Pilotinnen, das sind noch die Bereiche, bei denen es in Deutschland Schwierigkeiten gibt.
Wäre das auch ein politischer Handlungsbedarf an der Stelle?
Auf jeden Fall ist es einer und wir machen mit Positiv Arbeiten ja und den Arbeitgebenden den einen Teil. Wir haben aber auch unsere Kontaktstelle gegen HIV-bezogene Diskriminierung, wo meine Kolleginnen genau auf dieser eher viel politischeren Ebene und der Unterstützung für einzelne Diskriminierungsfälle, wenn im Arbeitsleben Diskriminierung vorkommen, gearbeitet wird und auch genau an diesen Stellschrauben wie der Polizei, der Feuerwehr, auch politisch gearbeitet wird.
Wir haben jetzt gesagt, Piloten, Feuerwehr, Polizei, Militär nicht mehr. Wie ist es bei Beamten, also die ja Staatsbedienstete sind sozusagen? Gibt es da auch nochmal extra Hürden?
Genau, Beamten sind noch eine weitere Gruppe, wo es wirklich eine Hürde gibt, weil es ist jetzt nicht so, dass jeder Beamte nach einer HIV-Infektion gefragt wird und getestet wird, aber ganz häufig, aber er könnte. Mhm. Und ganz häufig sind es Bestandteile der Fragebögen oder auch der Untersuchungen, wo eben nach allen medizinischen Problemen und so gefragt wird, nach allen Erkrankungen, nach allen Medikamenten. Und das Problem ist, wenn man als späterer Staatsbediensteter an der Stelle nicht alles offenlegt, könnte einem das hinterher als arglistige Täuschung ausgelegt werden und Probleme machen. Und vor allen Dingen auch da die Ängste, weil man nicht weiß, wen hat man da vor sich. Fragt er nach einer HIV-Infektion, darf ich dann die Unwahrheit an der Stelle sagen, wie ich sie bei der Frage nach der Schwangerschaft zum Beispiel ja dürfte und. Da ist das Land Nordrhein-Westfalen schon vor über 10 Jahren mit gutem Beispiel vorangegangen und es gibt seit 2013 dort einen Beamtenerlass, der ganz klar sagt, es ist nicht notwendig zu fragen, es darf nicht gefragt werden, weil es hat keine Relevanz für Beamtentätigkeit. Da ist immer die Frage nach Erkrankungen, ob das Dienstalter erreicht werden. werden kann, weil es dort ja eine spezielle Absicherung auch gibt. Und ja, mit einer HIV-Infektion kann die das Dienstalter auf jeden Fall erreicht werden. Und das hat nichts mit dem Thema HIV zu tun. Sowas hat dann mit der Konstitution des Menschen, jedes Menschen mit jeder Erkrankung in dem Moment. Genau, der kann auch Rücken kriegen, der kann auch eine andere chronische Erkrankung kriegen, zu tun an der Stelle. Und das Land NRW hat nicht nur 2013 diesen Erlass gemacht, sondern hat ihn jetzt 2023/24 auch nochmal angefasst und gesagt, was hat sich eigentlich in diesen letzten 10 Jahren getan, und hat ihn sozusagen nochmal entschärft und nochmal verdeutlicht, das muss nicht sein, das darf nicht sein, es gibt keinen Grund dafür, dass Beamte getestet werden oder das offenlegen müssen oder eine Offenlegung ihnen dann negativ ausgelegt wird. Und da wünschen wir uns natürlich auch, dass die anderen Bundesländer jetzt nach über 10 Jahren endlich sagen, das ist eine gute Vorlage, die können wir wunderbar übernehmen und tun das auch an der Stelle.
Bis es gesetzlich soweit ist, arbeiten Sie weiter auf der Unternehmensebene mit Positiv Arbeiten. Die Charta der Vielfalt, die haben 6.000 Organisationen unterzeichnet. Und bei Positiv Arbeiten sind es 250 bis jetzt, also unter anderem Gilead Science auch. Da ist noch Luft. Wie versuchen Sie denn zu aktivieren?
Da ist noch Luft, und wir versuchen zu aktivieren, indem zum einen unsere Mitgliedsorganisationen natürlich vor Ort gucken mit ihren Kontakten und so, aber auch, und das ist das Tolle daran, dass die Unternehmen, die gezeichnet haben, wieder in ihren Kreisen da drüber reden, dafür Werbung machen und das machen. Und wir haben halt auch gemerkt bei dem Thema Kaltakquise nützt nichts von unserer Seite aus, weil dafür ist für viele das Thema HIV zu weit weg. Weil wir hören dann oft den Satz, das ist ja für uns kein Thema, wir haben ja niemanden damit, und wir können immer nur sagen, sie wissen nicht, ob sie jemanden haben, der HIV infiziert ist. Aber das hat halt wenig Substanz, dass da was kommt. Aber auf der anderen Seite ist es toll, und das ist auch das Wichtige neben der Unterzeichnung. Und das Wichtige ist, dass inzwischen über 270 Unternehmen, Verbände, Länder und sonst wie gezeichnet haben, ist es eben auch wichtig, dass es darüber ins Gespräch wieder kommt. Dass einfach darüber geredet wird und die Menschen in dem Unternehmen sich mit ihrer Unternehmenskultur und wie gehen sie damit auseinandersetzen. Aber es hat ja noch einen weiteren Effekt, weil alle Mitarbeitenden dort haben auch Familien, haben Freundeskreise, wo HIV dann vielleicht mal wieder zum Thema gemacht wird. Und da kommen wir wieder zum Anfang, weil es geht darum, dass diese guten Nachrichten und der heutige Wissensstand, dass der wirklich in den Köpfen der Leute verankert ist und alle wissen, HIV ist nicht mehr die dramatische Erkrankung, die sie in den 80er Jahren mal war.
Und unterstützen Sie da auch? Weil das ist ja oft auch ein Problem bei Diversity, dass die Führungsperson unterschreibt irgendwas und dann sitzen die Leute nebeneinander im Großraumbüro oder an der Werkbank, und da muss es ja letztendlich ankommen, ne? Also gibt es da auch Formate, um das dann in die Belegschaft zu bringen?
Genau, die Formate gibt es auch. Zum einen haben wir ja 120 regionale Mitgliedsorganisationen in Deutschland, also 120 AIDS-Hilfen und andere Mitgliedsorganisationen, die dann auch natürlich zur Verfügung stehen, die Veranstaltungen machen, die informieren. Wir stellen unser gesamtes Informationsmaterial, was wir haben, zum Verteilen und Weitergeben auch kostenlos zur Verfügung. Wir haben ein E-Learning, was allen Mitarbeiterinnen kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann zum Thema HIV und Arbeit. Und darum sind die Ansprechpersonen auch so wichtig. Wir verschicken einen Newsletter. Wir versuchen, die Best Practice, die andere Organisationen gemacht haben, anderen zur Verfügung zu stellen. Wir versuchen, Ideen, die wir haben über Social-Media-Formate oder was auch immer, auch dort zur Verfügung zu stellen, damit es von allen genutzt werden kann.
Also da hätte man sehr klar auch eine gesellschaftliche Auswirkung von den Unternehmen ausgehend. Was hat das denn generell für einen Einfluss auf vielleicht auch die Senkung der Zahl der Neuinfektionen, wenn das Thema mehr in der Öffentlichkeit ist und eben auch am Arbeitsplatz gelebt werden kann?
Ich vermag nicht zu sagen, ob es direkt was mit der Senkung zu tun hätte, aber natürlich ist die Vermutung nahe, weil wenn Menschen sich sicher fühlen, wenn sie das Gefühl haben, ich kann, wenn ich eine Risikosituation vielleicht eingegangen bin, auch ohne Ängste einen HIV-Test machen, um mich gut und schnell behandeln zu lassen, was auch meiner eigenen Gesundheit dann gut tut. Wenn jemand von seiner HIV-Infektion weiß und behandelt wird, dann ist er eben für andere nicht mehr übertragbar oder kann das Virus nicht mehr an andere übertragen. Und das ist ja das Wichtige, weil viele Übertragungen finden statt, weil Menschen von ihrer eigenen Infektion nichts wissen. Und in der Zeit, wo sie dann eben keine Medikamente noch nicht einnehmen, noch nicht unter der Nachweisgrenze sind, bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr das Virus auch weitergeben kann. Und das kann eindeutig dadurch gesenkt werden, wenn noch mehr Menschen wissen, ich bin HIV-positiv, ich kenne meinen Status, ich bin unter Therapie und muss mir selbst bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr keine Gedanken mehr machen.
Und wenn es diese größere Normalität gäbe am Arbeitsplatz, dann sinkt einfach diese Hürde.
Dann sinkt ne, die Hürde
dieses auf jeden Fall. Ich guck mal lieber nicht genauer hin, ich mach mal keinen Test, würde dann so ein bisschen entschärft werden.
Genau, ja. Genau. Und es würde auch einfacher werden, insgesamt darüber zu reden. Also das ist die gesellschaftliche Hürde, den Test zu machen, ist auf der einen Seite am Arbeitsplatz, aber natürlich auch, wenn ich mit Kolleginnen, wenn ich mit Freunden, wenn ich mit möglichen Geschlechtspartnerinnen, Sexualpartnerinnen einfach darüber reden kann, dann ist es einfacher, damit umzugehen und dann ist es auch nicht mehr so schwierig, sich testen zu lassen.
Mhm, okay. Jetzt gibt's positiv arbeiten seit 5 Jahren, also ganz schön lange eigentlich schon. Auf welchen Erfolg würden Sie denn gerne zurückblicken zum 10-Jährigen? Oder ist es noch zu lang hin? Muss schneller gehen?
Das ist noch lang hin, aber trotzdem wünschen wir uns natürlich was. Also ein großer Erfolg wäre, wenn gerade im Medizinsystem sich viel verändern würden. Wir wünschen uns ganz, ganz viele Zeichnerinnen aus dem Bereich Gesundheit, um hier auch wirklich Zeichen zu setzen und auch um Angriffshebel zu haben. Wir sehen ja jetzt schon, wenn eine Klinik dann anfängt, plötzlich sich aufgrund dessen ihre Formulare nochmal anzugucken und zu gucken, wo stehen eigentlich noch krude Dinge drin, wo testen wir vielleicht doch wirklich noch, wo es völlig unnötig ist und machen Leuten Ängste damit an der Stelle. Da passiert ganz viel und man kann dann in Diskriminierungsfällen auch ganz kurz sagen, ganz klar sagen, wieso? Ihr habt doch gezeichnet, wieso passiert das jetzt? Mhm. Wieso gibt es jetzt hier, wie vor im letzten Jahr in oder in diesem Jahr vielleicht sogar, ich weiß es gar nicht mehr genau, in Berlin geschehen, dass ein Intensivpfleger entlassen wird wegen seiner HIV-Infektion und dass man dann, hätte die Institution gezeichnet gehabt, nochmal anders hätte drauf zugehen können und zu sagen, was macht ihr hier eigentlich? Wisst ihr hier eigentlich, was im Alltag passiert?
Ist aber eigentlich ein Paradox, ne? Weil das ja die Bereiche sind, die es wissen müssten, also die ja tagtäglich mit Krankheiten und Viren und allem Möglichen zu tun haben und dass gerade da sich das so hält.
Ja, das ist leider wirklich das Problem und das macht aber deutlich, wie viel unbegründete Infektionsängste es sind und wirklich diese Schere zwischen dem Wissensstand und dem Gefühl, was Menschen dazu haben, immer weiter sehr weit auseinanderklafft.
Ja, also indem halt das Gefühl nicht hinterherkommt und der Wissensstand so rasant vorangeschritten ist in den letzten 20 Jahren. Das war jetzt so ein bisschen die Wunschliste. Gibt's auch gesellschaftliche oder politische Entwicklungen, wo Sie sagen, das sehen wir mit Sorge und das könnte Menschen, die mit HIV leben, auf die Füße fallen? Da sehen wir Gefahren?
Da gibt's in dieser Zeit natürlich relativ viele Geschichten, aber vor allen Dingen ganz aktuell ist es unter anderem die elektronische Patientenakte, wo im Gespräch ist, dass jetzt auch Betriebsärzte Zugriff auf die Akte bekommen sollen. Und das ist für Menschen mit HIV genau wie für Menschen mit anderen chronischen Erkrankungen oder Erkrankungen ein ganz großes Hindernis, weil wenn Betriebsärzte, Arbeitsmedizinerinnen ihren Job richtig machen, dann heißt es, sie sind für die Arbeitnehmenden da und haben die zu unterstützen, damit sie ihre Arbeitsleistung gut machen können. Aber die Praxis zeigt, dass natürlich die Arbeitgebenden oft auch denken, die Arbeitsmediziner sind, Medizinerinnen sind für sie da, um möglichst gesunde Menschen, arbeitsfähige Menschen in den Betrieb hineinzuholen. Und Und eine HIV-Infektion, auch wenn der Betriebsmedizinerin davon Kenntnis erlangt, darf nicht an den Arbeitgebenden weitergegeben werden. Aber die Praxis zeigt leider, dass das häufig trotzdem so ist oder dann ohne eine Begründung gesagt wird, nee, wir sehen Sie hier als nicht geeignet.
Mhm. Ja, weil das ist ja oft bei Diskriminierung, kennt man ja dann nicht, der eigentliche Diskriminierungsgrund genannt wird, sondern irgendwie, ja, wir haben schon jemand anderen oder sowas. Ne? Das
genau.
Ist ja oft gar nicht so deutlich. Okay. Genau. Und zu sagen, ich will keine elektronische Patientenakte mir überhaupt machen lassen, wäre dann an der Stelle auch gar keine Lösung.
Na,
also jetzt für die Menschen, die mit HIV leben. Ne?
Ist im Moment das, also wo wir zumindest Menschen mit HIV empfehlen, sich generell sehr genau zu überlegen, ob sie im jetzigen Stadium eine elektronische Patientenakte wollen oder nicht, und haben da auch vielfältige Materialien zusammengestellt, um eine informierte Entscheidung zu treffen. Aber was Sie ansprechen, ist eben genau eins der Probleme. Das ist genau wie den freiwilligen HIV-Test abzulehnen. Wenn ich sage, nee, ich habe keine elektronische Patientenakte, dann horcht man auch auf, warum haben Sie das nicht gemacht? Und da muss es ja einen Grund geben, dass Sie irgendwas verschweigen, dass Sie nicht wollen, dass wir hier was sehen. Und damit ist man als arbeitnehmende Person wieder auf der, oder arbeitssuchende Person wieder auf der schlechteren Seite.
Okay. Ja, danke, Frau Eggers. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Wissensstand jetzt aufholen können, zumindest für die Leute, die zugehört haben.
Vielen Dank.
Zu Gast im Agenda-Podcast war heute Silke Eggers. Sie leitet bei der Deutschen AIDS-Hilfe das Projekt Positiv Arbeiten. Mehr Hintergrund dazu und auch zur Diversity-Konferenz und zur Charta der Vielfalt finden Sie als Links in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn Sie keine Folge des Agenda-Podcasts verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne kostenfrei auf Apple, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auch, wenn Sie diese Folge weiterleiten und bewerten, denn das schafft mehr Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema. Ich bin Franziska Walser, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de.